herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen. Und guten Morgen hier bei einer neuen Folge von Orkemüt. Dieses Mal darf ich euch begrüßen in komplett authentischer und passender Grundstimmung zu diesem Guten Morgen-Format, denn ich nehme dieses Gespräch mit mir selbst auf zu einem Zeitpunkt, wo ich selbst sehr müde bin. Es passt gut zum Release-Uhrzeit-Zeitpunkt dieser Orkemüt-Tradition. Jeden Montag um 5 Uhr morgens erscheint ja eine neue Folge, um gemeinsam mit euch in die neue Release-Liste der Woche zu blicken und zu schauen, welche tollen, vielversprechenden Spiele da so auf uns zukommen. Und, das habe ich ja auch schon mal verraten, die bisherigen 16 Folgen, heute ist die 17., habe ich jetzt nicht aufgenommen kurz vor 5 Uhr morgens, sondern habe das immer schon ein bisschen vorbereitet. Manchmal flirte ich aber auch mit der Fantasie, dass es genauso ist. Manchmal tue ich so, als wäre es 5 Uhr morgens und ich bin sehr müde. Aber heute ist es zwar nicht 5 Uhr morgens, aber ich bin trotzdem sehr müde. Volle Transparenz. Es ist Freitag, der 1. Mai, Tag der Arbeit. Und angemessenerweise sitze ich am Schreibtisch und arbeite. Das war so nicht geplant, aber ergab sich so. Und ich musste heute Morgen sehr früh aufstehen. Die Gründe sind nicht wichtig, aber der Wecker ging um 7.30 Uhr. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt bin ich ja wach. Jetzt kann ich auch einfach hier ein paar To-Dos abhaken. Und setzte mich an den Schreibtisch, um kurz darauf wieder aufzustehen, weil ich mir dachte, Moment mal, wenn ich schon mal also so früh wach bin, ich weiß, da sind einige da draußen, die lachen jetzt, weil die da zu diesem Zeitpunkt schon 4 Stunden in der Maloche sind, aber nichtsdestotrotz, wenn ich schon so früh wach bin, dachte ich mir, kann ich auch mal zum Bäcker gehen, kein Arsch ist so früh beim Bäcker, das ist ja, ich bin der Erste, mal gucken, ob überhaupt jemand schon arbeitet, also bin ich dann dahin geschlurft. Gegen 9 Uhr war ich dann dort, also wirklich mitten in der Nacht. Und was soll ich sagen? Da war eine Schlange. Und zwar nicht einfach nur eine Schlange, dass man denkt, Mensch, das ist ja eine süße kleine Eidechse, sondern das war die Schlange, die in den, ich glaube, 50er Jahren zur Erfindung des Wortes Blockbuster gesorgt hat. Als damals die ersten Blockbuster-Filme in die Kinos kamen und die Warteschlangen bis um den Block herum gingen. Daher kommt ja der Name. Und so eine Schlange war das auch. Das ist eine der bekanntesten und leckersten Bäckereien Hamburgs und das wissen leider alle anderen auch und deswegen war die Schlange so lang, auch um diese nächtliche Uhrzeit und da habe ich mich da eingereiht, pflichtgetreu und habe mir dann da meine Brötchen und Kuchen abgeholt und bin dann wieder nach Hause gelaufen und das war jetzt vor 10 Stunden. Dieser Tag ist einfach endlos, es hört nicht auf. Naja, und jetzt sitze ich eben im Fieberwahn vor diesem Mikrofon, um euch zu berichten von dieser kommenden Woche. Und ich kann euch eines sagen, Freunde, das wird eine geile Woche. Alleine was die Releases angeht, ich gucke hier auf eine Handvoll Spiele, wie gehabt, Spiele der Woche, aber auch den seltsamsten Titel der Woche. Und vor allem einer davon ist einer, auf den ich eine echte Vorfreude habe. So eine ganz, auch fast schon kindliche Vorfreude. Ich bin nervös, wenn ich auf den Release-Tag gucke. Ich habe bereits Platz auf der Festplatte vorbereitet. Wie, als würde man ein Haustier adoptieren. Schon so ein paar Spielzeuge gekauft, ne? Eine Wärmflasche, damit die ersten Nächte nicht so unruhig sind für das Tierchen. All das ist vorbereitet. Und jetzt warte ich nur auf diesen Tag. Wir werden dazu heute im Laufe der Folge kommen. Vorher aber beginnen wir mit einem anderen Spiel, das bereits am morgigen Dienstag erscheint und damit würde ich sagen, wir gehen rein in die 17. Folge Orkemüt, die euch dieses Mal aufklären wird über die vielversprechendsten und interessantesten Spiele der Woche vom 4. bis zum 10. Mai. So, erstes Spiel und direkt eine Frage an euch. Wie sieht eure Beziehung zu Schallplatten aus? Ich kann euch verraten, meine Beziehung ist kompliziert. Zum einen finde ich dieses Medium hochfaszinierend und auch irgendwie magisch. Ich weiß, da draußen gibt es Dokus, die mir erklären, wie Musik auf Platten draufkommt, aber ich gucke sie mir nicht an, um mir diese Magie zu erhalten. Ich stelle mir vor, dass Zauberer und Hexen dafür verantwortlich sind und werde auch jedes Mal an die Existenz in meinem Alltag an Schallplatten, von Schallplatten erinnert, weil gleich 2 sehr gute Freunde von mir selbst Platten sammeln. Und immer wenn ich bei denen bin, sehe ich diese Plattensammlung und denke darüber nach, wie toll dieses Medium ist. Auf der anderen Seite höre ich selbst keine Platten und das liegt daran, dass ich keinen funktionierenden Schallplattenspieler habe. Mensch, das ist eine spannende Geschichte, ne? Ich hatte mal einen vor langer Zeit, der ging dann kaputt, dann habe ich den nicht mehr repariert und jetzt habe ich keinen mehr, aber ich habe nach wie vor Schallplatten und ich habe die Schallplatten an einen besonderen Ort deponiert, weil ich immer Sorge habe, bei meinen zahlreichen Umzügen diese Schallplatten zu verlieren und deswegen schon seit 8 oder 9 Jahren bin ich dazu übergegangen, diese Schallplatten immer in der Wohnung, in der ich bin, einfach an die Wand zu hängen. Dekorativ, da knall ich 2 Nägel links und rechts oben in die Packung rein und in der Packung sind die Schallplatten. Und jetzt hängt in meiner Küche, ich sehe es von hier zum Beispiel, eine Schallplatte B.B. King Best Of, glaube ich, und ein Album von Cypress Hill und ein Album von Django Django, war mein Geburtstagsgeschenk und noch ein paar andere. Aber ich höre sie nicht, weil ich habe keinen Plattenspieler. Nichtsdestotrotz, Überleitung, Brücke, Gänsehosen, freue ich mich auf dieses Spiel, was am morgigen Dienstag, am 5.5. erscheint für PC, Xbox, Switch und PlayStation 5, denn dieses Spiel lässt mich mit Platten interagieren, ohne dass ich selbst einen Schallplattenspieler habe. Es ist das Spiel Wax Heads. Wax Heads, hochinteressant, erst einmal der Look vielleicht sogar schon, ist ein Spiel, das mich optisch erinnert an Zeichentrickfilme der 90er. Ich denke da vor allem an Rugrats, ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt, eine Zeichentrickserie, die auf Nickelodeon, glaube ich, lief, bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher, und die Geschichte erzählte von so ein paar Babys, die schlimme Abenteuer erleben, und das hatte so einen ganz unangenehm realistischen Zeichenstil, und daran erinnert mich Wax Heads, um Gottes Willen, ganz toll anzusehen, wie ich finde. In den Kapitelbildern ist auch ein Screenshot hinterlegt, damit ihr euch einen Eindruck von machen könnt. Und in diesem Spiel sind wir der Besitzer eines Plattenladens oder eine Besitzerin und müssen dort im Grunde eine Vielzahl von kleinen, gemütlichen Aufgaben erledigen. Wir müssen das Sortiment bestellen, wir müssen gucken, welche Platten wir eigentlich anbieten wollen. Wir können selbst aber auch Platten bespielen mit Musik, Best-ofs, die wir uns im Spiel vorgenommen haben. Wir können die Plattencover auch selbst gestalten, was wir da quasi für Mixtapes drauf gemacht haben. Und wir können und müssen sogar im Gespräch mit unterschiedlichsten Kundinnen und Kunden genau zuhören, nach was suchen die eigentlich. Viele von denen haben selbst gar keine Ahnung, welche Bands sie entdecken wollen. Sie erzählen dann von ihren Musikvorlieben und wir müssen dann im Laden verschwinden und die richtige Platte rauszaubern. Man kann es schon ahnen, aber jetzt sage ich es endgültig, die Rahmung ist ein Cozy-Spiel, es nennt sich selbst Cozy-Punk-Simulationsspiel um einen Plattenladen herum, ist eine ganz süße Spielidee und spielt sich auch angenehm entschleunigt. Ich habe die Demo bereits ausprobiert, die gibt's schon seit einiger Zeit da draußen frei verfügbar. Kein Mensch weiß, ob die Demo auch noch existiert, wenn das Spiel erschienen ist, aber ich kann euch deswegen jetzt schon sagen, ist ein gemütliches Spiel, nicht nur, aber insbesondere auch für Menschen, die eine Leidenschaft für Platten haben. Übrigens, in dieser Spielwelt gibt es auch einige Bands und Songs, die lizenziert wurden. Das heißt, man kann sich da einige Original-Tracks anhören. Ein paar Banger aus den 80ern sind dabei, aber auch viele kleinere Bands, so Garagen-Rock-Bands und so ein Kram, Indies, kann man da drin hören. Aber es gibt auch einige Fantasie-Bands, die Hommages sind an große Bandvorbilder. Und das ist es. Das ist Wax Heads, ein ganz, wie gesagt, gemütliches, ich besitze einen Plattenladen und rede mit Leuten, die da reingehen, Spiel. Das übrigens, das möchte ich nicht verschweigen noch, entwickelt wird von einem Indie-Entwickler-Duo. Das Studio heißt Patati Games. Und jetzt wird's tatsächlich interessant. Patati Games sind ein Mann und eine Frau, die eigentlich Spielejournalisten sind. Und diese Spielejournalisten betreiben schon seit langer, langer Zeit eine Webseite namens Adventure Game Hotspot, die sich darum dreht, Adventure-Spiele zu besprechen, zu rezensieren, vorzustellen und sich Gedanken über dieses Genre zu machen. Und die haben jetzt gesagt, du, jetzt machen wir einfach mal selber ein Spiel. Und daraus entsteht jetzt Wax Heads. Ganz faszinierende Geschichte. Die Webseite selbst kannte ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin da erst im Zuge der Vorbereitung auf diese Okimüt-Ausgabe draufgestoßen. Aber ich finde das toll. Was sie da vorhaben. Ich mochte, wie gesagt, die Demo. Und vielleicht ist ja jemand von euch da draußen, der genau auf ein solches Spiel gewartet hat. Viel Spaß. 5.5. steht auch nochmal alles in der Folgenbeschreibung. Das war das Wort. Rock on! Von einem handgezeichneten Spiel zum nächsten, am 6. Mai für den PC erscheint Amber Spire, ein Spiel, das ein längst etabliertes Genre zumindest auf einen neuen Fuß stellen will. Und das ist ja immer interessant, wenn ein Entwicklerstudio versucht, etablierte Spielformeln aufzubrechen und dem irgendwas Neues zu geben. Dieses Mal geht's erstmal ganz grundsätzlich um eine Aufbausimulation in Amberspire. Besiedeln wir einen fremden Planeten, auf denen auch Aliens existieren und irgendwelche komischen Gase aus den Planetenritzen nach oben steigen. Und wir müssen versuchen, eine möglichst florierende Stadt samt Bevölkerung und die möglichst auch zufrieden zu errichten. So, das ist erstmal wie gehabt so gesehen, aber jetzt kommt's. Amberspire sagt sich, Moment mal, normalerweise ist in diesem Genre ja der Krösusweg, dass man Spielerinnen und Spielern zuversichert, dass sie über alle möglichen Aspekte der Spielwelt und der Siedlung, die sie bauen, die Kontrolle haben. Sie können entscheiden, welche Gebäude wo stehen, vielleicht mit kleinen Einschränkungen, aber sie haben die Kontrolle. Sie können einsehen, wo welche Ressourcen generiert werden und so weiter und so fort. Aber Amberspire sagt jetzt, wie wäre es, wenn wir die Kontrolle und die Planungsfähigkeit von Glück und Zufall abhängig machen? Und genau das macht es. Es koppelt im Grunde jede Spielentscheidung und jeden Effekt im Spiel an einen Würfelwurf. Ein Beispiel. Wir gucken auf unsere Stadt und denken uns, Mensch, ich bräuchte jetzt noch ein bisschen Holz und vielleicht noch ein bisschen Gold, um ein neues Kornkämmerchen zu errichten. Und statt wie normal in diesem Genre darauf zu warten, dass die entsprechenden Gebäude diese Ressourcen generieren und ich dann das neue Gebäude bauen kann, muss ich hier zum Beispiel zum Holzfäller gehen und die Holzfällerwürfel würfeln und hoffen, dass ich angemessen viel Holz rausgewürfelt bekomme, um dieses geplante Gebäude zu bauen. Wenn es nicht klappt, gibt es Konsequenzen, oft erzählt durch Ingame-Szenarien, Ingame-Geschichten, Ingame-Mini-Events, die dann mich auf eine neue Richtung lenken können. Beispielsweise, wenn ich eine Null würfle, wenn ich nach Holz suche, kann es zu einem Streik kommen, dass die Leute, die in diesem Holzfälleramt da arbeiten, sagen, nö, wir wollen gar nichts mehr machen. Und dann muss man mit denen interagieren auf so einer Story-Ebene und versuchen, deren Bedürfnisse zu befriedigen, bevor man ein weiteres Mal um Holzertrag würfeln kann. Ihr versteht, glaube ich, das Grundkonzept. Man hat einen Wunsch in diesem Spiel, aber man braucht viel Glück und die richtigen Würfel, um es auch umzusetzen. Und der Reiz von Amberspire ist es dann, mit diesen oft ungewollten Konsequenzen umzugehen und entlang der Hindernisse, die einem die Spielwelt entgegenknallt, zu bauen, zu Strategien zu planen und einfach zu gucken, was passiert. Es ist auch ein Spiel, das verspricht, da kann ich noch nicht einsehen, wie das tatsächlich klappen wird, aber das auch verspricht, innerhalb der wachsenden Stadtbevölkerung Konflikte nach und nach aufzubauen. Es soll politische Gruppen geben, die sich etablieren, die dann nach unserer Gunst fragen, auf deren Seite wir uns schlagen können. Außerdem soll die Bevölkerung spiegeln, wie sich unsere Stadt entwickelt, wie freundlich oder feindlich wir mit der Alien-Flora und Fauna umgehen, die bereits vor Ort ist, als wir da unser Lager aufgeschlagen haben. Wie gesagt, wie genau das dann alles funktionieren wird und ob das funktionieren wird, weiß kein Mensch. Es gibt keine Demo zu diesem Spiel, aber Trailer und Spielbeschreibung klingen erst einmal vielversprechend. Und ehrlich gesagt, alleine wegen dieses Würfel-Features will ich mir das mal näher angucken, weil das habe ich in der Form in einem digitalen Spiel bisher kaum gesehen. Ich muss vielleicht an einen Catan denken, Siedler von Catan, das Brettspiel. Das funktioniert ja etwas ähnlich mit dem Würfeln von Ressourcen und so einem Kram. Aber es ist ja doch wieder anders. Also Amberspire, ich bin gespannt. Auch da wieder, ne, es erklärt sie wahrscheinlich von selbst, aber ich sag's nochmal, auch hier cozy cozy, alles gemütlich. Ich glaube, einen richtigen Fail-State gibt es nicht. Es geht vor allem darum, mit Hindernissen umzugehen, irgendwie einen Weg für das eigene Glück zu finden. Und das ist ja irgendwie auch in diesen Zeiten passend. Da ist es, Freunde. Da sind wir angekommen. Im Epizentrum der Vorfreude. Ihr habt es entdeckt und gefunden. Hierauf habe ich angespielt in der Anmoderation und im Titel dieser Folge. 7.5. Freunde. Erscheint das Spiel im Early Access für den PC, dann Full Release später für alle anderen Plattformen, auf das ich mich schon seit Arschzeiten freue. Es heißt Hunt Down Overtime. So, Hunt Down Overtime ist ein Action-Plattformer, der sie suhlt in der Popkultursuppe der 80er, Terminator, Robocop, Running Man, all dieser Kram. Der erste Teil erschien vor einigen Jahren und ich spielte ihn leider zu spät, nicht zum Release. Ich entdeckte ihn zufällig erst Jahre danach und ich war sofort verliebt. Ich bin mir sicher, ich kann mich nicht konkret erinnern, aber ich kenne mich und ich weiß, nachdem ich das entdeckt habe, habe ich in mindestens 5 Podcasts hier bei OrkiCool davon erzählt, ob jetzt als Hauptthema oder am Rande. Wer genau hingehört hat, weiß es also schon. Für alle anderen, erstens, bitte spielt Huntdown auf allen Plattformen und dann freut euch auf Huntdown Overtime. Ich bin verknallt. Ich muss es nochmal erklären. Action-Plattformer, Popkulturreferenzen der 80er, in denen man in so einer dystopischen Zukunftswelt einen Cyborg-Auftragskiller spielt, der verschiedene Banden außer Gefecht nehmen muss. Und in dem ersten Teil war das Ganze stark segmentiert und damit grandios und perfekt, dass man, wenn man in ein Levelareal reingekommen ist, es 5 Vorbosse gab oder 4 und es dann den Hauptboss gab. Und jeder dieser Vorbosse hatte einen eigenen Level mit mehreren Bildschirmen, durch den man scrollte, also Unterlevel sozusagen, bevor man dann im letzten Schritt zu diesem Hauptboss kam. All diese einzelnen Bosse hatten thematisch passende Welten um sich herum, die auch wieder orientiert waren in den 80ern. Also man hat Punks, man hat korrupte Bullen, man hat Eishockeyspieler, man hat Cheerleader, fragt mich nicht. Großartig. Das ist so eine tolle und einfache und simple Struktur gewesen, gepaart mit einem so tollen Gameplay. Wie gesagt, Action-Plattformer von links nach rechts nach links, hoch, runter, hoch. Wenige Schüsse kann man ertragen, bevor man Game Over geht und am letzten Checkpoint neu starten muss. Man hat eine Vielzahl von Waffen, die man aufsammelt, die sich alle unterschiedlich anfühlen. Nahkampf gibt es auch noch. Man kann Granaten werfen. Es gibt ein Deckungssystem, ein rudimentäres, aber toll funktionierendes. Es ist einfach toll. Es ist eine wunderschöne Pixel-Art, die hier angewandt wurde. Das war der erste Teil. Gigantische Freude gehabt. Knackiges Spiel auch. Ich habe es mit Freude durchgespielt und ich liebe wirklich Huntdown. Der Soundtrack, Freunde. Oh, Gottes Willen.
Huntdown.
So, das ist der erste Teil und jetzt endlich Huntdown Overtime, quasi die Fortsetzung, die aber in Einzelteilen ein paar Dinge anders macht. Die Spielwelt ist größer, der Umfang ist größer, mehr Gegner, mehr Bosse, mehr Areale, mehr Themen. Man entfernt sich auch ein Stückchen von der klassischen, fast schon Arcade-artigen Struktur. Jetzt gibt es zum Beispiel zwischen den Leveln einen Shop, wo man mit gesammeltem Gold aus den Leveln sich neue Waffen kaufen kann, die man so im Level gar nicht finden könnte. Man kann Waffen aufleveln. Das Ganze soll, wenn alles klappt, so an Tiefe gewinnen, auch an Breite gewinnen. Wie gesagt, der erste Teil wirkt wie ein Arcade-Spiel. Und der hier, der zweite Teil, Overtime, gerät zu so einem moderneren Titel, der guckt, was im Genre so los ist und sich davon inspirieren lässt. Also es wird was Eigenes. Aber immer noch weiterhin gleiches Setting, 80er Dystopie. Weiterhin sind wir ein Auftragkiller, also mit Cyborg-Implantaten und weiterhin wunderschön gepixelt und weiterhin, das habe ich auch schon gehört, ein ganz toller Soundtrack, der stammt nämlich vom selben Komponisten wie Teil 1. Leute, ich freue mich drauf. Ich kann einfach nicht mehr, als euch das gewaltsam auf die Festplatte zu drücken. Der Pixel-Look übrigens vom zweiten Teil ist noch schöner geworden als der erste. Tut euch doch einfach den Gefallen und guckt euch mal die Steam-Seite an und da sind ein paar GIFs verlinkt. Ich bin sprachlos, wenn ihr euch das nicht kauft. Ich meine das ganz ernst, es ist nicht gesponsert. Ich stehe in keinerlei Kontakt, leider, mit dem Entwicklerteam. Ich würde ihnen gerne täglich schreiben. Ich sag das aus reiner Überzeugung. Es gibt in den letzten 10 Jahren kaum bessere Action-Plattformer als die Huntdown-Reihe. Beziehungsweise das erste Huntdown, das zweite kenne ich ja noch nicht, aber ich bin voller guter Dinge. Spielt das jetzt endlich und seid mir dann dankbar, wenn ihr es getan habt. Apropos Banger für die Ohren, der nächste Titel, ebenfalls eine tolle Entdeckung, die ich da gemacht habe für mich, War Drum. Zusammengeschrieben, erscheint am 7. Mai für den PC und hat mich mit einer Demo verzaubert, die vor einiger Zeit erschien und dann wieder weggelöscht wurde. Großartiges Ding, tolle Idee, ich erkläre es euch. Im Herzen ist es erstmal ein rundenbasiertes Roguelike-Spiel, in dem man in einer Art Conan-barbarischen Welt einen einen Steinzeitkrieger mit seiner Truppe bis zum letzten Bildschirm führen muss. Ne? Es ist ein bisschen organisiert wie ein Slay the Spire 2. Das bedeutet, man hat einen Rundenkampf gegen irgendwelche Gegner, den gewinnt man, dann kommt man zurück auf eine Oberkarte, kann sich jetzt einen von drei verschiedenen Wegen aussuchen, kommt in den nächsten, in Anführungszeichen, Raum, kämpft da wieder gegen Gegner und so weiter und so fort, bis man zum Boss kommt, dann hat man das geschafft und dann geht's zur nächsten Oberwelt. So, Slay the Spire-Struktur, wir kennen das alle. Dieses Spiel hier aber, abgesehen vom fantastischen Schauplatz, wie gesagt, Conan ist sowieso Leidenschaft und Liebe, kann man nichts falsch machen, hat ein besonderes Feature, das so gut funktioniert und Laune macht. Und zwar, War Drum ist nicht nur der Titel, sondern auch diese Idee in der Spielmechanik. Wenn man in diese Rundenkämpfe kommt, von denen ich gerade erzählt habe, ist es nämlich so, dass man nicht einfach nur seinen Angriff auswählt, den man ausüben will, lass es den Axtschlag sein, sondern man wählt ihn aus und dann beginnt eine Kriegstrommel zu spielen. Wirklich martialisch trommelig. Und unten wird, wie bei so einem Art Guitar Hero oder sonstigem Spiel dieser Art, ein Rhythmus eingeblendet. Und wir müssen in einem vorgegebenen Rhythmus mit der Maus klicken. Und wenn uns das gelingt, in einem bestimmten Zeitabstand, dann machen wir maximal Schaden mit diesem Axtangriff. Wenn wir mal daneben klicken, machen wir weniger Schaden. Ihr versteht das Konzept. Großartig. Es hat so einen Spaß gemacht. Ich habe auch eine Schwäche für Trommelmusik. Auch ich glaube, das spielt damit rein. Aber nichtsdestotrotz, dieses eigentlich ja so einfache Spielprinzip, ne? Wir kennen es aus diesem Genre. Angriffe anklicken, Ressourcen im Blick behalten und gucken, dass man gewinnt, wird auf so eine Weise aktiver, aufgebohrt, interessanter, weil man diesen Rhythmus im Hinterkopf hat und im Hintergrund, mit dem man agieren muss. Du musst dich drauf konzentrieren, die Drumbeats werden komplexer und wenn du alles aus diesem Angriff rausholen willst, musst du konzentriert vor dem Bildschirm sitzen. Und dann klingt das halt auch noch geil. Großartig. War Drum, Leute, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Tolles Konzept, Rhythmusspiel mit Conan-Ästhetik, auch hier wieder, genau wie beim letzten Spiel. Ich kann euch nicht mehr helfen. Wenn ihr euch das nicht kauft, was soll ich noch tun? Es ist wirklich toll. So. Als Rausschmeißer, was die Spieleversammlung hier angeht, habe ich nochmal einen richtigen Leckerbissen für euch. Wir befinden uns hiermit, ganz offiziell, in der Kategorie seltsamster Titel der Woche, auf den ich mich aber trotzdem freue. Er heißt Arsenate und erscheint am 7. Mai. So, kein Mensch hat kapiert, wie man das Wort schreibt, weil ich so komisch ausgesprochen habe. Deswegen nochmal anders. Arsonate. So. Wer von euch da draußen hat Buckshot Roulette gespielt? Niemand? Das ist schade, weil das war sehr gut und ist sehr ähnlich wie Arsonate. Ich erkläre erstmal Buckshot Roulette. Das ist fast schon eine Art neues Genre gewesen, auch inspiriert von Spielen wie Inscription, die davor gekommen sind. Ein Spiel, in dem man in einer ziemlich unangenehmen Umgebung, die ist dann je nach Spiel anders, man eine Art Glücksspiel spielt gegen einen Gegner, der ziemlich bedrohlich ist und auf dem Spiel steht das eigene digitale Leben. Bei Buckshot Roulette hat man eine Schrotflinte gehabt, die man mit dem gegnerischen Figürchen immer wieder ausgetauscht hat. Jeder musste einen Schuss abgeben auf seinen eigenen Kopf und wenn man Pech hatte, hatte man verloren, wenn man sich den Kopf weggeblasen hat. Das Spiel wurde noch ein bisschen komplexer und taktischer durch Items, die man freischalten konnte und damit Wahrscheinlichkeiten verändern konnte. Und ganz ähnlich ist es auch hier bei Arsenate. Bei Arsenate sitzen wir aber nicht einem Typen mit einer Schrotflinte gegenüber, sondern sind in einem Firewatch-Turm. Also hier, wie heißt das denn auf Deutsch? Ein Aussichtstürmchen, ne? Wo man hier in Waldbrandgebieten Ausschau hält, ob irgendwo mal Zunder gelegt wird. Und steht einer Figur gegenüber, der aussieht wie jemand von der Freiwilligen Feuerwehr, der das aber gerne macht. Also der hat Muskeln und all das. Und mit dieser Person oder gegen diese Person vielmehr spielt man ein leicht zu verstehendes Kartenspiel. Da sind eine ganze Reihe von Karten in einem Rechteck auf dem Tisch zwischen uns aufgeteilt und dieses Kartenspiel simuliert einen Waldbrand. Es funktioniert so, dass man Karten umdrehen muss und immer wenn man eine Karte umdreht, dann gilt dieses Kärtchen als verbrannt. Und man kann damit nicht mehr interagieren. Und je mehr man von den eigenen Karten umdreht, man darf nur die eigenen Karten benutzen, desto größer wird der eigene Waldbrand, bis schließlich alle eigenen Karten abgebrannt sind und dann hat man verloren. Und die Idee ist jetzt, dass man, wenn man Karten umdreht, darauf hofft, nicht nur eine Karte zu bekommen oder ein Ergebnis zu bekommen, was diese Karte standardmäßig verbrennt, sondern dass man außerdem ein Item bekommt. Und mit diesem Item kann man dann beim Gegner mitmischen und ihn in trickliche Situationen bringen. Man kann zum Beispiel einen Benzinkanister bekommen und damit kann man dann Karten des Gegners anzünden. Also es ist im Grunde ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Frage, wie viele Kärtchen will ich selbst in meiner Runde umdrehen, ohne meinen eigenen Waldbrand zu groß zu machen, aber auch in der Hoffnung, eben tolle Items zu finden, wenn ich die Karten umdrehe. Und das ist das Spiel im Spiel. Und die Rahmung ist, dass man eben auf diesem Leuchtturm da steht. Ach, Leuchtturm, ihr wisst schon, auf diesem Feuerturm da. Und hofft, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn man gewinnt, bekommt man einen tollen Preis. Will ich nicht verraten im Spiel. Und wenn man verliert, na, will ich auch nicht verraten. Aber passiert dann was nicht so Gutes. Und warum weiß er das alles, der Domshot? Weil ich die Demo gespielt habe. Die hat mich nämlich gepackt. Ich fand das richtig toll inszeniert. Hat eine ganz schön bedrohliche Grundstimmung. Und wer von euch da draußen auf ein schönes, spannendes Mittagspausenspielchen steht, kann mit Arsenate wirklich wenig falsch machen. 7.5. Echt absurd, komisches Spiel auf eine Weise, aber gleichzeitig reizvoll. Ich mag sowas. Und damit bleibt nur noch der Blick in die Woche bei Orki Cool. Was läuft im Podcast-Programm? Ich kann es euch verraten. Nach der heutigen Folge Orki Müd wird am Dienstag eine neue Folge Cooldown erscheinen. Das Format, in dem ich gemeinsam mit den Journalisten Sebastian Tietzak und Martin Dietrich von Decode zurückblicke auf die wichtigsten Schlagzeilen der Spielebranche des vergangenen Monats, also in diesem Fall des Aprils. Da werden wir sprechen unter anderem über den umstrittenen Release von Kralon, das Studio, Pithead Studio unter Björn und Jennifer Pankratz haben ja ihr neues Spiel rausgebracht, das ganz viele Menschen interessiert hat, weil die beiden davor unter anderem an Gothic und Elix und all dem Kram mitgearbeitet haben. Wir haben uns das angeguckt und auch über die Reaktionen im Netz gesprochen. Wir haben außerdem die Rückkehr von Black Flag besprochen, das Assassin's Creed Spiel, das jetzt ein Remake tatsächlich sogar bekommt. Kein Remaster, ein Remake. Auch hochinteressant und noch einige andere Themen warten in dieser wundervollen Ausgabe bei Cooldown auf euch. Am Mittwoch dann, apropos, geht wundervoll weiter. Die 6. Folge der Ödland-Chroniken regnet auf uns darnieder. Das ist ja das Format, in dem ich jetzt zum ersten Mal seit über 14 Jahren wieder mal Fallout New Vegas spiele und euch an meinen Abenteuern teilhaben lasse in Form eines Hörbuch-Audio-Let's Plays, aber gleichzeitig auch Recherche-Exkurs-Format, das zum Glück da draußen sehr gut ankommt. Ich bekomme jede Woche Zuschriften, dass mittlerweile schon Menschen sagen, das ist ihr liebstes Format hier bei Orki Cool. Und das ehrt mich natürlich sehr. Also am Mittwoch eine neue Folge. Und am Freitag halten dann Lea, Irion und ich Ausschau nach den interessantesten Releases im Mai. Also jetzt im neuen aktuellen Monat. Das ist so eine Art Tiefenformat-Variante zu Orki Müd. Bei Orki Müd schaue ich ja immer ganz alleine und in einem lockeren Ton auf die Spiele der kommenden Tage. Aber bei Orki Cool halt Ausschau sprechen Lea, Irion und ich wirklich über die ganz großen und kleinen Geheimtipps. Wir gehen da tief rein, wir diskutieren auch über die einzelnen Spiele, die wir da mitgebracht haben. Und es gibt in jeder Folge immer noch Mini-Reviews von Spielen, die im letzten Monat davor erschienen sind. Dieses Mal zum Beispiel werde ich reviewen Forbidden Solitaire. Ein ganz skurriles, komisches, aber irgendwie auch interessantes Solitärspiel. Klingt langweilig, ist geil, freut euch drauf. So, und damit wünsche ich euch eine wundervolle Woche, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn ihr all das hören wollt, lasst ein Abo da, unterstützt Orki Cool und unsere Arbeit, ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und dann sage ich nur noch Arrivederci, bye bye, Tschüssikowski und tschüss.